Zweiter Block, Grundfragen des Anthropozän, Nummer 9, Natur. In unserem zweiten Teil über die philosophischen Grundfragen wenden wir uns dem Anthropozän zu, dem Zeitalter, in dem der Mensch zu einem der wichtigsten Einflussfaktoren auf die biologischen, geologischen und atmosphärischen Prozesse auf der Erde geworden ist. Befassen wir uns zunächst mit der Natur.
Das ist vielleicht wohl der zentrale Bezugspunkt, dass wir jetzt in einem Anthropozän zunächst mal über die Natur reden. Und einer, der uns auch ganz deutlich macht, sagen wir mal, wie komplex dieses Verhältnis ist. Auf der einen Seite ist es jetzt klar durch die Krise und Klimawandel und dergleichen, dass wir uns mit Natur beschäftigen müssen. Und auf der anderen Seite erleben wir aber auch gerade dadurch, wie fremd uns Natur im Grunde genommen geworden ist. Man kann das eigenbiografisch an sich mal versuchen zu beobachten, vielleicht auch nochmal in die ältere Generation hineinfragen, was war früher selbstverständlich an Bezügen zu Natur, an Leben mit Natur, zum Teil heute auch noch, und was ist es für uns? Ich glaube, da kommt man sehr schnell auf viele Punkte, die man einfach bemerken wird. Und dann ist es aber auch eine kulturelle Frage. Wenn wir den Begriff Naturwissenschaften verwenden und uns fragen, was meinen wir eigentlich damit, dann müssten wir ehrlicherweise sagen, wenn wir Physik denken, selbst wenn wir Chemie und Biologie denken, Natur fällt uns dabei relativ wenig eigentlich ein. Sondern wir denken die Naturwissenschaften ganz stark unter einer technisch herstellenden Perspektive. Ja, wer würde Physik oder Biologie als Assoziation haben, wenn er vor einer schönen Landschaft steht? Da merkt man, wie das innerlich weit eigentlich auseinandergebrochen ist, unser Verhältnis zur Natur und die Bedeutung, die die Natur nach wie vor für uns hat.
Das heißt, wir haben den Bezug zur Natur verloren. Wie hilft uns die Philosophie hier weiter?
Sie macht zunächst mal wieder sichtbar, dass wir in dieser Situation leben. Und sie kann uns dann aber auch das ein oder andere, glaube ich, wirklich ganz praktisch dazu verhelfen. So kann sie zum Beispiel sagen, dass das Wort Natur, wenn man es ins Griechische übersetzt, Physis heißt. Und Physis ist dasselbe Wort, was wir kennen aus Physik, also die unbelebte Natur. Steine, die Materialien, das Holz und all diese Dinge. Aber Physik, da steckt auch ein Wort Phyo drin, was wir aus der Biologie kennen. Und dieses Phyo im Griechischen heißt wachsen. Also wenn der Grieche Natur denkt, dann denkt er eine unmittelbare Einheit des Gewordenen, Materiellen und des Lebendigen. Und für diese Ineinanderqualität dessen, was da Natur ist, kann ich vielleicht eine kleine nette Geschichte erzählen aus einem sehr alten Epos. Die Geschichte um Odysseus, die ist ja vielleicht kulturell noch bekannt. Odysseus, der seine Irrfahrten macht und irgendwann auf einer Insel landet mit einer sehr hübschen Zauberin, von der wir noch das deutsche Wort im älteren Sprachgebrauch bezirzen kennen, also die Kirke, wie man griechisch sagt. Und diese Dame, die verwandelt alle Gefährten des Odysseus in Schweine. Das ist natürlich ein relativ nicht sehr netter Zug von ihr. Und jetzt hat der Odysseus aber erstens Angst, dass er auch verwandelt wird, und zweitens hat er Sorge, wie er seine Gefährten wiederbekommt. Und er weiß also, er muss jetzt irgendwas finden, um sich vor diesem Zauber zu schützen, in ein Schwein verwandelt zu werden oder etwas bekommen, auch was ihn wieder zurückverwandelt. Und in dem Zusammenhang, das ist in der griechischen Sagen- und Mythenwelt noch so, da begegnet ihm der Gott Hermes oder Merkur dann im Lateinischen, und der verschafft ihm ein Zauberkraut. Und an dieser Stelle verwendet, nach unseren Belegen, verwendet Homer zum ersten Mal und als erster das Wort Natur oder eben griechisch Physis. Und er schreibt ein, zwei Verse, die sagen, die Physis dieses Zauberkrautes, Moly heißt es, die ist so, dass es in der Wurzel schwarz und in der Blüte weiß ist. Also, das ist eine Beschreibung von Natur. Da muss man ja erstmal drauf kommen. Also, gedacht ist offensichtlich ein Prozess, wie bei Pflanzen üblich, aus der Wurzel heraus, durch einen Wachstumsprozess, in eine Verwandlung. Aus Blatt wird dann Blüte nach oben hin. Und gleichzeitig wird es qualitativ was anderes. Aus Schwarz wird Weiß. Die symbolische Sprache ist ja auch relativ eindeutig irgendwie an der Stelle. Das heißt, wir haben jetzt im Naturbegriff etwas, was heißt, das ist eine reale Substanz, eine Blume, die ich pflücken kann. Es ist aber auch etwas, das einen Wachstumsprozess durchläuft. Und es ist schließlich etwas, wo dieser qualitative Prozess des Wachsens nicht nur von Wurzel zu Blüte geht, sondern auch eine seelische Qualität hat. Schwarz wird weiß, da wird etwas umgewandelt. Also so weit, gleichsam bis in moralische Qualitäten und Verwandlungsformen, reicht der alte Naturbegriff. Und mit dem Horizont stellt man sich dann vielleicht doch heute wieder anders vor Natur, wenn man sie dann so als Problem und Frage vor sich hat.
Und wie wirkt sich das dann auf den Naturbegriff direkt aus?
Insofern, als wir vielleicht auch eben in der Gegenwart einfach wieder mal probieren können, den Naturbegriff etwas weiter zu fassen. Was wir im Moment als Natur denken, ist das, was wir als Naturprodukt vorfinden. Wir sagen, wir haben den Apfel und den Salat und da draußen wächst ein Baum. Oder wir haben das Holz, was wir verarbeiten können. Also alles schon materielle, fertige Gegenstände. Man hat das in der Philosophie seit alters her mit einem Fachwort die gewordene Natur, die Natura Naturata, genannt. Was aber die Natur in dem Sinne ja auszeichnet, ist, dass sie nicht einfach nur da ist, sondern dass sie etwas Lebendiges ist, das auch wachsen kann, das blüht und auch wieder verblüht. Also es ist ein Lebensprozess in ihr, ein organischer Prozess, der sie vom Nicht-Organischen unterscheidet. Und zur Natur gehört eben genau eigentlich dieser Prozess des Wachsens und Werdens, genauso gut wie der des Schwindens. Und diese Seite, die sehen wir natürlich nicht. Wir sehen niemals eine Rose wachsen. Wir sehen immer nur das Ergebnis des Wachstums. Wir schauen heute hin, und wir schauen morgen hin und dann ist sie ein bisschen größer geworden. Selbst wenn wir das durch den Zeitraffer betrachten, sehen wir immer nur, dass sie gerade größer geworden ist. Aber die Kraft, die sie größer macht, die haben wir eigentlich gar nicht. Mindestens nicht im normalen Bewusstsein. So, und auf diese Wachstumsseite, auf diese werdende, aber auch vergehende Seite hinzuschauen und zu fragen, wie können wir damit umgehen, das wäre eine ganz andere Herausforderung. Man nennt diese Seite dann nicht die gewordene Natur, sondern die werdende Natur, lateinisch Natura Naturans. Und sie hat ihre Ausdrucksform, um das jetzt nochmal so richtig zuzuspitzen, in etwas, was wir in unseren Traditionen hier auch noch kennen, was die Griechen ganz selbstverständlich aber auch schon hatten, von zum Beispiel Naturgeistern, wie Gnomen oder Elfen oder dergleichen, ja, die für das Wachstum von Blüten und Pflanzen sorgen. Ich erwähne das auch deswegen, weil wir ja an der Hochschule noch ein Projekt zu Shakespeares Sturm, dem Tempest, haben werden, in dem ja ein solcher Naturgeist, der Ariel, im Grunde genommen ein wesentlicher Held des Stückes ist.
Welche Funktion haben denn die Naturgeister?
Ja, das ist uns auch so fremd geworden zunächst mal. Wenn man zum Beispiel durch Japan heute noch geht, dann findet man in völlig gewöhnlichen Verhältnissen, also sagen wir versetzen Biberach als Stadt nach Japan, dann finden wir fast in jedem Vorgarten noch ein kleines Tempelchen, was den Naturgeistern gewidmet ist. Das gehört einfach fast noch wie mit zur Lebenskultur. Man stellt ihnen eine kleine Schale Reis auf, ein bisschen Wein oder dergleichen. Das heißt, es gibt noch eine Vorstellung, dass Naturgeister reale geistige Wesen sind, die gleichsam die Repräsentanten dieser wachsenden schöpferischen Seite der Natur sind. Und es gibt ein Bewusstsein davon, dass wir diese Seite auch zu pflegen haben. Und das ist vielleicht einer der Aspekte, die wir gut übertragen können heute, dass wir einfach sagen müssen, ja, wir müssen auch sorgen für die Natur. Und sorgen heißt auch für ihre Wachstumsseite, für ihre produktive Seite sorgen und die pflegen. Das ist ein Impuls, den wir auch hatten in dieser modernen Form seit den Zeiten eben um Wieland, seit der großen deutschen klassischen Zeit, der romantischen Naturphilosophie, etwa bei so jemandem wie Schelling als Philosophen. Und so ein Impuls, der hat dann im Übrigen auch dazu beigetragen, dass wir für die Älteren von uns ja noch gut erinnerlich in den 70er, Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts, die erste große Öko- und Naturbewegung bekommen haben, die eigentlich genau aus diesem Gedanken des schöpferischen, ganzheitlichen, pflegend, bewahrend, helfenden heraus Umweltschutz, Nachhaltigkeit und alles angestoßen hat, sodass wir heute an einer Hochschule über Bioökonomie nachdenken können. Insofern sind diese scheinbar weit abliegenden Ideen von Naturgeistern gar nicht so absurd, wie es klingt, wenn man damit auf eine vernünftige Weise umgeht.
Sie haben die Ökobewegung der 70er Jahre angesprochen. Heutzutage ist es ja so, dass gerade die junge Generation sich wieder stark für Klimaschutz und Energiewende einsetzt oder stark macht. Knüpft die Fridays for Future Bewegung an die lebendige Natur an?
Ich glaube, dass sie in diesem Sinne weitaus mehr ein Erbe der Geschichte ist, als sie es selber vielleicht weiß oder bewusst hat. Auch das gehört wieder zur geschichtlichen Reflexion dazu. Aber sie tut es natürlich auch sehr bewusst. Ich glaube, dass das, was vor 30, 40 Jahren noch ein gewisses Problem an vielen Stellen war, also die Erde als zusammenhängenden, lebendigen Organismus zu denken, dass das für die jungen Menschen fast eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Das war noch in meiner Generation anders. Wir waren nicht alle so. Aber es gehört eben auch dazu, sich klarzumachen, dass zum Wachstum auch immer eine gewisse Differenz gehört. Das ist nicht alles irgendwie eins. Also man braucht ja gerade in der Biologie sehr scharfe Begriffe. Und man hat ja auch sehr scharfe Differenzen. Es ist diese Rose, die an der Stelle wächst. Und dieses Blatt gehört zu dieser Rose und nicht zu der Nachbarbuche oder dergleichen. Wobei Rosen und Buchen nicht so häufig nebeneinander stehen, das ist schon wahr. Das heißt, es nützt auch gar nichts, einfach nur zu sagen, ja, wir sind alle irgendwie eins oder es ist ein großer Organismus. Das hat auch dann die Gefahr, relativ schwammig zu werden. Und deswegen ist es so wichtig, auch gerade wieder für eine Hochschule, dass man aus dem Bereich der Wissenschaft genau jetzt auch diese scharfe analytische Bestimmung von Begriffen und so etwas hinzunimmt. Also jetzt nicht das eine gegen das andere ausspielt und sagt, die einen, das sind die Exakten und das andere sind die, die haben so romantische Allheitsfantasien oder so etwas. Nein, nein, wirklich jetzt das, diese Schärfe der Präzision, der Unterscheidung mit in dieses lebendig prozesshafte Ganze hineinzunehmen, damit man doch in der Lage ist, zu unterscheiden, wächst da jetzt eine Rose oder ein Grashalm.
Und wie kann die Wissenschaft diese Verantwortung der Differenzierung im Anthropozän übernehmen?
Ich glaube wirklich, dass sie erstmal, das klingt jetzt fast konservativ bewahrend, dass sie auf jeden Fall eben genau ihre Unterscheidungsfähigkeit bewahren muss. Also wirklich klar zu sein, unterscheiden zu können, differenzieren zu können, auch rational zu sagen, so stimmt es nicht. Und dann aber darüber hinaus zu gehen. Also das Bild, was ich versucht habe zu zeichnen, ist ja das einer in sich differenzierenden Einheit. Also so wie Sie auch eine Pflanze als ein Gebilde nehmen würden und sagen würden, da habe ich die Wurzel und dieses gehört zum Stamm. Und wenn ich dieses Blatt sehe, ja, das gehört eher nach unten an den Stängel. Das kann eigentlich gar nicht oben wachsen, seiner Wachstumsgeschichte nach. Dafür muss ich aber die Pflanze wirklich scharf und genau verstehen. Sonst weiß ich nicht, wo dieses Blatt irgendwie hingehört. Es ist eine hübsche Übung der Naturphilosophie. Eine, was nicht sehr fair ist, zerfledderte Pflanze mal vor Studierende hinzulegen und die wieder zusammenbauen zu lassen. Aber genau dieses, also eine Einheit wirklich in ihrer Differenziertheit zu verstehen, als diese lebendige Einheit, nämlich am besten ohne sie zerfleddern zu müssen, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die wir als Wissenschaft im Anthropozän jetzt haben. Wir können die Erde nicht zerfleddern. Das haben wir jetzt lang genug getan. Dann geht sie dabei zugrunde. Jetzt müssen wir verstehen, mit derselben Differenzierung, aber ohne zu zerfleddern, ein natürliches Ganzes zu begreifen und es so zu begreifen, dass wir ihm helfen zu wachsen und zu leben. Und da hat, glaube ich, die Wissenschaft eine ganz, ganz fundamentale, fast ärztlich-therapeutische Aufgabe.
Um die Grundfragen des Anthropozäns zu beschreiben, wollen wir verschiedene Aspekte betrachten. Geben Sie uns, bevor wir die heutige Episode beenden, einen Überblick, was noch folgt?
Wir werden zumindest beim nächsten Mal dann naturgemäß auf einen der Begriffe schauen müssen, die jetzt gerade und mit einer gewissen Berechtigung en vogue sind, nämlich auf den der Nachhaltigkeit. Und wir werden diese Frage nach der Nachhaltigkeit dann in den folgenden Podcasts ein bisschen eben auch differenziert anschauen müssen, also auf Fragen von Gesellschaft hin, aber auch Fragen von Transformation, also Verwandlungsformen von Nachhaltigkeit hin. Und das wird uns aber dann im Weiteren auch dazu führen, vielleicht überraschenderweise, wir werden sehen, wie das dann zustande kommt, dass wir eben, wenn wir Nachhaltigkeitsprozesse wirklich führen wollen, wie zurückgewiesen werden auf so seltsame Begriffe wie Wahrheit oder Schönheit. Aber das wird sich dann zeigen und ich werde versuchen, das deutlich zu machen.
Ja, vielen Dank. Dann bis zum nächsten Mal, Harald Schwetzer.